Heute starten wir mit einer kleinen Aufgabe in diese 29. Podcast-Folge. Wenn's geht, schließt mal bitte kurz die Augen. Spannend, wie man gleich alles ein wenig anders wahrnimmt, oder? Es heißt ja sehr oft, wenn man nicht viel oder nur wenig sieht, hört man gleich viel mehr. Und heute dürft ihr wieder eure Ohren spitzen. Nicht nur, weil ihr ein Telefoninterview mit nicht perfekter Qualität hören werdet, sondern auch, weil unser Gast Spannendes zu erzählen hat. Er ist 57 Jahre alt, sehbehindert, Paralympicsieger im Judo, Vizepräsident des Oberösterreichischen Judo-Landesverbands und immer noch leidenschaftlich mit dem Kampfsport verbunden. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast, Walter Handl. Wir haben ja eigentlich gestern schon geredet und ich wollte eigentlich fragen, ob wir das Gespräch über Zoom aufnehmen können. Und dann ist mir später erst eingefallen, dass das vielleicht gar nicht so einfach ist. Ist das schwierig? Einfach nur wegen der Technik oder weil man das ja eigentlich sehr schwer...
Es interessiert mich von der Technik ja nicht wirklich. Und ja, ich bin kein Freund, wenn ich selber sehe. Zoom habe ich eigentlich selber nie gemacht. Also wenn ich der Zoom-Meeting gehabt habe, jetzt die letzten 1,5 Jahre, wenn ich das war, dann bin ich meistens zu meinem Sohn gefahren oder zu einem Freund von mir, wo ich da teilgenommen habe, selber daheim habe ich es eigentlich nie gemacht.
Gibt es denn eigentlich viele Hürden für Sehbehinderte im Alltag oder wie ist das bei dir?
Nein, ich glaube, es gibt so sehr viele Sehbehinderte, die sich sehr mit der neuen Technologie auseinandersetzen. Aber ich bin halt nicht der Typ dazu, also mich interessiert es eher weniger. Ein Mensch, der sich gerne unter Leid ist oder sich mit Leid trifft oder so, so redet halt miteinander. Das wäre übertrieben oder so.
Das verstehe. Du hast ja eine Sehbeeinträchtigung mit nur 10% Sehfähigkeit, falls ich das richtig verstanden habe. Was kann ich mir denn darunter vorstehen?
Nein, ich glaube schon, dass ich klar sehe. Ich kann es ja auch nicht sagen, wie es ihr sagt, gell? Aber ich glaube schon, dass ich klar sehe, aber halt nicht so weit. Also ich muss halt viel weiter zugehen, als ich was sehen kann. Also was du auf 10 Meter lesen kannst, muss ich mir von Meter und halb Meter zugehen.
Gibt es denn eigentlich Dinge, an die du durch die Sehbehinderung besonders gut kannst?
Ja, ich glaube, ich kann gut zuhören. Ich glaube, dass ich eigentlich so eigentlich ganz ein normaler Mensch bin, glaube ich. Aber ich glaube, ziemlich gut zuhören kann. Gut.
Du bist ja sehr viel auch um die Welt gereist.
Ich bin manchmal für die Dinge nicht froh, dass ich wirklich viel daheim bin, wenn man viel reisen muss. Und ich reise privat fast nicht. Also ich meine, ich fahre nie in Urlaub, ich bin am liebsten daheim eigentlich. Und Urlaub.
Das habe ich gelesen, vor allem auch, wenn man so viel unterwegs ist, dann ist man doch froh, wenn man wieder mal eine Zeit daheim verbringen kann.
Ja. Man ist schon lange aus bei mir, dass es so intensiv war, also das ist ja 20 Jahre, aber es war halt viel unterwegs.
Gibt es einen Vergleich, den du ziehen kannst, zwischen wie barrierefrei und behindertengerecht das eigentlich in anderen Ländern ist, im Vergleich zu Österreich?
Ich glaube, dass wir in Österreich gar nicht schlecht aufgestellt sind für behindertengerecht. Also ich glaube, dass wir sehr gut liegen im internationalen Vergleich.
Ja.
Es ist sicher in vielen anderen Ländern noch schlechter. Und besser habe ich eigentlich fast nirgends erlebt wie in Österreich.
Okay. Du bist mit 15, habe ich gelesen, weggegangen, um eine Bäckerlehre zu machen. Und ich habe gelesen, du hast das 5 Jahre ausgeübt. Jetzt stelle ich mir das total schwer vor. Nicht nur, weil man so früh aufstehen muss, sondern auch, weil das sehr schwierig ist, die Farben da zu sehen. Wie war das bei dir?
Naja, es ist Bäcker, das war ein Vergleich mit Konditor. Also, darum war ich mit Konditor geworden, weil das natürlich mit der ganzen, spielt das viel mehr Rolle mit Verziererei und mit den ganzen Dingen und Schriften und das Wissen, was man drauf macht. Also das hätte ich auch nicht können. Mhm. Aber Bäcker ist eher ein grob motorischer Beruf, sage ich einmal. Und das größte Problem, was wirklich gewesen ist, war einfach wirklich nur beim in den Ofen reinschauen, ob die Sachen fertig sind oder nicht. Gell? Das war wirklich. Aber sonst alles, was auf vor dir liegt, vom Teig her und so, das ist alles super gegangen, weil es natürlich Handarbeit ist und weil man alles greift. Gell? Aber das war natürlich eine Sache, was ich nicht so gern gemacht habe, dass ich die Sachen aus dem Ofen hole, so jetzt mal, ja. Nach Zeit kann man das ja ganz gut auch checken, ja. Also, meistens funktioniert das eh. Und wenn man dann, die erste Schaufel da drin heraus hat, dann kann man ja gerne mal schauen, ist es fertig oder nicht. Und meistens ist es eh ganz offen.
findet
da habe ich schon lieber manchmal so gemacht oder geflochten oder Teig gemacht oder so.
Und danach hast du im Lagerhaus gearbeitet und?
Ja, das war eigentlich, ich habe damals nach der Bäckerei, ja, habe ich eigentlich um eine Umschulung angesucht für den Sozialbereich gewollt. Und dann habe ich gesagt, es geht halt nicht so schnell und hin und her und habe dann einen Platz gesucht zum Arbeiten, weil so war jetzt am dritten Tag, man sich bitte irgendwo nach Weihhofen an dem Schick, ich war mir zweit und wollte nicht hin, weil beide immer zum Training kommen und meine Freunde sind immer so viel getroffen, jetzt habe ich einfach ich suche mir einfach einen Job und bin halt da ins Lagerhaus gekommen in der Erntezeit und die haben mir da gerade gesagt, dass ich 2 Monate kann ich da arbeiten, weil da brauchen wir sie rein. Da sind jetzt 7 Jahre draus geworden, bis das dann wieder waren. Ja, angerufen und gesagt, ich kann jetzt eine Umschulung machen.
Und das hat dich dann wahrscheinlich total gefreut, oder? Dass du endlich die Umschulung kriegst.
Total. Ja, zuerst einmal war ich sehr verwundert, weil man denkt, mir hat es eigentlich im Lager schon recht gut gefallen. Aber eigentlich habe ich dann gedacht, ja, ich wollte eigentlich in den Sozialbereich schon was arbeiten und dann habe ich die Möglichkeit gekriegt, wo ich sagen muss.
Wieso im Sozialbereich?
Das muss ich auch sagen, also schönste Beruf, was ich mache ich jetzt gerade. 28 Jahre.
Also der Beruf in dem Bereich, wo du im Behindertenpädagogen
bist. Ja, Bereich, wo ich da arbeite.
Ja. Was macht dir so viel Spaß daran?
Was mir so viel Spaß macht? Ja, mit Leuten einfach arbeiten. Also mir dachte ich einfach, es gibt keine Routine mit in dem Bereich, weil jeder Tag anders ist. Wir sind in der vollen Arbeit, du weißt ungefähr, was zum Tun ist, aber ich weiß nie, was erwartet die wirklich, wie sind die Leute drauf, was ist halt zu machen. Es kommen so viele unvorhergesehene Sachen daher und du musst immer reagieren und das ist einfach so interessant in der Arbeit. Und mit Leuten arbeiten ist einfach so interessant.
Das machst du eigentlich schon dein ganzes Leben, nicht nur in der Arbeit, sondern auch im Judo.
Ja, natürlich. Judo ist natürlich auch immer wieder so und das taugt mir auch, weil ich einfach immer. Man da ist wirklich der Ding, dass ich immer mit jungen Leuten arbeite, gell, im Judo. Und ich irgendwie den Kontakt zu der Jugend jetzt wirklich verliere und mich interessiert das auch. Ich mag unsere jungen Leute. Ich sage auch immer, wenn mir sagt, die Jugend von heute ist nicht mehr das wie früher. Ich wollte die Jungen immer vor den Stangen, weil die jungen Leute sind super heutzutage. Es gibt da überall schwarze Schafe, nicht nur bei den Jungen, sondern auch bei den Alten. Und darum arbeite ich auch gerne im Sportbereich mit jungen Leuten. Mich interessieren die Themen auch für die Jungen. Und so. Man kann nicht durchsteigen mit einer und muss ich auch nicht, weil ich lebe nicht mit einer zusammen, aber im Training und so kann man super zusammen oder die Wettkämpfe, oder wenn man mal übers Wochenende gefahren ist, ein Turnier oder so. Ja, und macht das voll viel Spaß, oder ich organisiert werden, was mit einer Arbeit mache, was mit einer. Bleibt man, glaube ich, selber ein bisschen jünger einfach.
Du hast einmal gesagt, das Judo, also das war so ein Motto von dir, Judo kann man auch leben. Was meinst du denn damit?
Ja, Judo ist eine Philosophie. Also das kann man, wenn man es lang genug macht, einfach ein Leben integrieren. Also da gibt es ja verschiedene Sachen, wie zum Beispiel nachgeben und versiegen. Ja? Man muss nicht immer mit dem Kopf durch die Wand. Man muss Sachen auch ausstecken können, aussitzen können, abwarten können, mal drüber schlafen können. Und dann erst nicht gleich, weil ich gerade vorweg bin, jetzt gleich an Würfe anfangen, sondern einmal bis 10 zählen und dann was sagen oder solche Sachen, weißt du, einfach, wo man sagt, und man muss nicht immer, sag jetzt mal, die Hierarchie ganz umstehen, ja, und man ist unten auch gut aufgekommen, sag jetzt mal, ich war nicht gern so, das Bodenpersonal zum Beispiel, also für mich wurde aber nie angesprochen, dass irgendwo, Chef hier oder so, oder eine Leitung übernehmen oder so, sondern also einfach viel über unten arbeiten, an der Basis, ja. Kann man viel Parallelen einfach an den Schuhen ziehen, also, ja. Aufstehen wieder, wenn man hinfällt, weißt du, so, ja. Schicksalsschläge hinnehmen. Kämpfen sowieso, man, das braucht man immer wieder, wenn man irgendwas hat im Leben, also man, das ist gut, gell? Ich kann jetzt von mir halt ein Beispiel nehmen, aber ich denke mir, kommt irgendwas, was ich was haben, wo man sagt, mit der Lieb ist nicht vielleicht fertig oder. Dann braucht man halt solche Sachen, da muss ich eben anhalten. Ja, ich glaube, das hat schon viel Parallelen damit. Man kann man Judo relativ lang machen, weil wenn man, wenn ich halt ins Training gehe, die sind ja nicht mehr der super Wettkämpfer oder der super Trainingspartner, so wissen wir. Aber ich kann für mich immer noch was lernen, Judo, weißt du, also, und kann mich immer noch weiterentwickeln, weil halt wieder manche Leute kennenlernen, manche warten für Sachen, wie man was macht und so, und es hört mich auf, wie es interessant werden.
Dass es nach so vielen Jahren einfach immer noch so spannend ist.
Ja.
Ab 1977 hast du dann eigentlich Judo gemacht. Wie war denn das erste Judo-Training?
Das erste Judo-Training war voll spannend, da war ich voll nervös. Ja. Weil ich natürlich damals schon 13 war, damals hat man nicht so gut angefangen wie heute, da sind wir schon mit 6, 7, 8 Jahren. Damals haben wir erst so, ja, meistens mit 13, 14, 15 Jahren angefangen. Und da bist du gleich mit den Großen dann angekriegt worden. Das war nicht eigentlich, ja, ich habe natürlich gesehen vom Ort, und das waren so die Vorbilder, die wahrscheinlich schon vorgegangen sind, dass die, und die schon Auto gehabt haben oder Motorrad und so. Ja. Und da ist ja schon so ein Respekt gegeben. Und das war natürlich von Anfang an spannend, auch vom ersten Training her. Mit wem darf ich das tun und was muss ich das machen? Und ja, war ich voll drin und dann einfach halt die Leute nach, ganz Anfang an irgendwie super, weil es das, ja, wie ich noch orientiert ausgehen muss. Also, warte, ich mache das über Technik. Das ist mein Vorbild oder so, weil das fange ich von Anfang an. Und vom ersten Training war ich schon, weil ich war vorher nie in einem Verein irgendwo, gell? Man war nicht so. Jetzt bei der Feuerwehr waren die alle Zivile für mich in einer Serie. Aber sonst war ich in keinem Verein nie oder so. Aber das war jetzt also das erste Mal, wo ich dann auch gemerkt habe, ja, aber da kann ich wirklich fast alles machen, ne? Da bin ich nicht beeinträchtigt, da bin ich nicht, das kann ich einfach auch, da greift man sich an und dann kämpft man, und da bin ich eigentlich gleich wie alle anderen.
Jetzt stell dir mal das Training gar nicht so leicht vor. Du hast ja sicher nicht wirklich viele Trainingspartner gehabt, die beeinträchtigt waren, oder?
Nein, habe ich selten gehabt. Nur war ich auf Trainingslager gefahren, da bin ich nach Deutschland gefahren müssen, ja. Irgendwo anders hin, oder in Österreich habe ich immer einen normalen Trainingsbetrieb nicht trainiert. Die habe ich in Österreich gar nicht gehabt.
Und das bringt dann sicher extrem weiter, oder? Weil ja die ja doch ein bisschen einen Vorteil haben gegenüber von dir.
Natürlich, aber du lernst natürlich auch durch das Lehr, wenn ich jetzt natürlich durch das, dass ich immer mit uns behindert gekämpft habe, war ein Nationalteam oder so bei den Nichtbehinderten und obwohl ich wieder kämpft, bei den Erwachsenen, du hast dann in Behindertensport, wie dann parallel 92 im Behindertenverband auch gekommen bin, was natürlich ein Riesenvorteil, weil du zu viel Kämpfe hast. Du hast im Behindertenbereich hast du 3-4 Meisterschaften im Jahr oder 5, gell? Und ich habe doch fast jedes Wochenende gekämpft, und war viel unterwegs und habe viel Möglichkeiten gehabt zum Trainieren, was nur den Behindertensport trainieren, dazu mal ist, ja. Jetzt ist es sicher schon besser geworden, sag ich mal. Aber es war so viele Möglichkeiten zum Training und Trainingspartner und so weiter.
Hat sich das jetzt heute schon ein bisschen verändert vielleicht? Gibt es jetzt irgendwie mehr?
Ja, ich sage jetzt mal, ich weiß jetzt nur, in Österreich haben wir es leider nicht geschafft, also dass man, ich war selber mal das Behindertenreferent in Österreich im Schulaufband, ich habe es auch nicht geschafft, dass ich irgendwelche Sehbehinderten oder blinde Leute zum Schulaufsport bringe, oder zumindest nicht langfristig, nur das international kämpfen können. Es waren aber nur einzelne Leute, wo sie dann irgendwo aus der Blindenschule in Wien oder so irgendwo gekommen sind, die aber dann keinen Verein gefunden haben und die weiter da haben. Wo man sich gut entwickelt haben in Österreich, ist im Mentalbehindertenschule, aber im Sehbehindertenschule leider nicht. Da haben wir es nicht geschafft, aber ich kenne die Struktur in Deutschland ganz gut und da haben sie schon, also ein tolles Team, immer wieder junge Leute, was sie integrieren und da tut sich schon viel, also international. Ja, wir haben mal so wie, ich komme natürlich jetzt nicht auf mehr hin, aber ich schaue mal, wenn man so eine Blindenweltmeisterschaft ist oder jetzt, wenn Paralympics jetzt kommen, schaue ich mir schon Nationen, was halt Friedensschulung gemacht haben.
Ja.
Schon sicher viel breiter gefächert. Ja. Also, wie gesagt, so die ganzen russischen Länder kommen dazu, und mir ist Russland auch schon gegenwommen, also, aber nicht so in der Breite oder ja, also viel breiter. Also wird schon viel gemacht in der Richtung, glaube ich. Ja, entwickelt sich schon stark.
Jetzt hast du davor gesagt, mental behinderten Judo. Wenn ich das richtig verstanden habe, was ist das genau?
Mental behinderten Judo ist Judo für mental behinderte, für geistig behinderte praktisch. Das gibt es in Österreich schon in einige Vereine. Das hat sich ganz gut entwickelt. Da haben wir jetzt wirklich ein paar Stützpunkte schon in Österreich, wo das gut gemacht wird. In Neunkirchen zum Beispiel in Österreich oder in Hallein. Oder der Steiermark gibt es einen Verein in Kärnten und da haben wir schon einige Vereine, wo wir wirklich auch Leute, so die Special Olympics verschiedene Paralympics, sondern es ist dann Special Olympics.
Genau.
Und da hatte ich auch viel da in den letzten 20 Jahren, muss ich sagen, in Österreich.
Ja, 20 Jahre mal zurückgehen oder ein bisschen mehr sogar. Du bist 1996 in Atlanta bei den Paralympics angetreten und 2000 in Sydney und hast beides mal Gold geholt. Wie waren die zwei Spiele jetzt im Vergleich?
Ja, es war sehr unterschiedliche Sachen. Also 96 war natürlich meine erste Olympiade. Ich war kurz vorher, 95 war ich Weltmeister das erste Mal. Und war inzwischen schon zweimal Europameister. Also die Erwartungshaltung war natürlich in Atlanta schon groß, nur war halt das Medieninteresse damals noch nicht so stark, dass ich so einen extremen Druck gehabt habe. Ich bin da nach Atlanta gefahren. Für mich selber halt, ich habe es genossen, das erste Mal in einem großen Team zu sein. Weil sonst war ich zu einer Weltmeisterschaft oder zur Europameisterschaft gefahren, mit meinem Team, mit meinem Betreuer dort hingefahren, war mit dem Zweiten unterwegs, mit meinem Trainer. Und der Olympiade hast du dann nochmal ein Team rund um dich von den anderen Sportortlage. Und es ist halt ganz eine andere Welt, wie du kennenlernst. Es ist so im olympischen Dorfleben und andere Sportarten auch nachverfolgen und so. Und andere Sportarten, wir schauen bei dir zu, auch beim Judo und so. Und dann bin ich immer so Alleingänger gewesen. Und das war schon ein super Feeling. Und das dann gewinnen dort, war natürlich im Finale gegen einen Amerikaner, war natürlich schon spezial. Ja. Und 4 Jahre später dann in Sydney, da hat sich einfach voll viel dran. Atlanta bis Sydney hat sich so viel dran, weil es einfach das Medieninteresse schon viel größer gewesen. Da war der Druck natürlich dann auch viel größer auf meiner Seite. Da sind dann schon Fans von Österreich noch geflogen, auch nach Sydney und haben dazu geschaut. Und war einfach für die Medien her schon so, dass ich dort schon mehr angeregt worden bin und einfach wieder ein Detailing-Kandidat gehandelt worden bin. Also der Druck ist dort viel größer gewesen in Sydney. Ja. Als wir in Atlanta waren, da habe ich relativ frei kämpfen können und drin. Und in Sydney habe ich halt die Belastung dazu gehabt, dass halt, dass ich eine Medaille gewinnen sollte. Man ist halt eh gelungen, von daher war es natürlich auch wunderschön. Und Sydney hat man auch, muss ich sagen, für die Spiele, von der Ausrichtung her, für die Menschen her, also Australien, Sydney ist einfach für mich einfach ein unbeschreiblich gastfreundliches Land. Es war einfach wirklich, ja, da hat man sich auch wirklich wohl gefühlt, überall, wo du hingegangen bist. Ist sowieso, ist halt bei Nike sowieso immer willkommen gewesen. Die haben sich gezeigt, nochmal für die. Es war einfach wirklich schön, also war echt, nur ein Wahnsinnserlebnis. Ein Abschluss für mich.
Jetzt kommst du dann eh wieder nach Brisbane, was ich gesehen habe, die Olympischen Spiele.
Ja, ich habe gehört, 32.
Genau. Wie war denn damals in Sydney das der Medienrummel? War der groß?
Sydney war schon ziemlich groß. Sydney war ein Wahnsinn. Also, da ist schon relativ viel da und da ist man wirklich schon, also wenn man halt gut mit da gewonnen hat, da ist man wirklich schon auf die internationalen Fernsehstationen und so gekommen und da haben wir schon Interviews gegeben und da ist man schon wirklich so ein bisschen den Landkreis geworden, österreichmäßig sowieso, also war natürlich nicht so, wie es jetzt bei den Olympischen Spielen sieht, dass, was sind da für Kamerateams und wie viele Leute das dort arbeiten. Es war halt in den Paralympics nicht so stark gewesen. Ja. Aber auch schon gut vertreten. Sie haben jetzt damals die Sportarten eher ausgesucht, wo sie halt hinfahren, wo eher Medaillenchance besteht und es war das noch nicht so ganz professionell. Aber ich glaube inzwischen, also Sydney war schon ganz gut. Im Vergleich zu Atlanta war es schlecht. Da haben sie daheim schon viel mitgekriegt, was passiert ist da drüben. Also war schon sehr intensiv, muss ich sagen. Also die Tage so nach dem Sieg war schon viel auf so Interviews und für Fernsehen wieder oder was für eine Geschichte machen musst oder so irgendwas oder was ich so ist. Aber es genießt in der Zeit, denke ich mal, was du sollst und machst es sehr gerne.
Gibt's etwas, wo du da aber eher denkst, boah, keine Ahnung, Fernsehinterviews mag ich lieber als Radiointerviews oder war das alles gleich?
Ja, am Anfang hat man ziemlich, aber es ist schon länger aus, das war schon so, also jetzt mal Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, wie halt so normaler junger Judoka, so meine ersten Radiointerviews, die haben wir nachher selber nicht mehr anhören können, weil da einfach, ja, das war einfach furchtbar, aber ich habe dann irgendwo ich habe das nie mehr gefilmt werden oder fotografiert werden oder so, das ist halt nicht so mein Ding. Aber das, mit dem lernt man einfach umgehen und inzwischen ist es mir eigentlich ziemlich egal. Und mir ist heute, also ich kann mich heute einladen zum Beispiel, mir ist halt eine Live-Sendung lieber wie eine Geschnitten-Sendung, weil dann weiß ich das, was ich sage, das kommt da direkt um die Hand. Nicht irgendwas, was dir zusammenschneidet. Also, aber sonst, wie gesagt, ich habe jetzt keine Scheune mehr vor dem. Wenn ich schon kleinstes Thema, dann wird mit irgendwo beieinander bringen oder so.
Genau, ist ein guter Tipp für Podcasts auch, dass man weniger zusammenschneidet und mehr laufen lässt.
Ja, genau.
Jetzt aber nochmal zurück zu deinen Goldmedaillen. Was ihr immer schon wissen wollt, ist, ob du zum Beispiel deine zwei Goldmedaillen ab und zu nur einfach aus dem Schrank rausnimmst, in die Hand. Und so anfühlst oder anschaust und dir denkst, boah, das war schon wirklich eine coole Zeit.
Die habe ich hängen, dass ich es jeden Tag sehe.
Ja.
Die habe ich aufgehängt im Vorraum bei mir und da habe ich alle meine wichtigen Medaillen drin, also die Europameisterschaft, Weltmeisterschaft und die zwei olympischen Medaillen. Mhm. Außer nehme ich direkt tue es nur zu Anlässe, wo ich dann ein Foto machen möchte oder irgendwas sehen möchte oder so. Sonst ziehe ich es einfach wieder vorbeigehen wird. Aber sagen wir schon sehr viel wert. Also,
ja. Ich habe gelesen, dass in Mittersil die EM dir extrem viel bedeutet hat und das meistens du als erstes erwähnst, bevor eigentlich die paralympischen Medaillen kommen.
Ja, das war natürlich die EM in Mittersil ist gemacht worden für mich. Das ist praktisch, nachdem ich der einzige Sportler war in Österreich, war es ja wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, dass man Europameisterschaft in Österreich holt. Ja. Aber nachdem ich dann schon ein paar Erfolge gehabt habe, hat es halt auch zwei Verrückte gegeben, so wie es dann Anführungszeichen, die haben gesagt, und heute schauen wir, dass wir die Europameisterschaft nach Österreich bringen. Also, und es war natürlich für mich eine schöne Geschichte, aber eine ganz schwere Geschichte. Weil es einfach, da war ich das erste Mal zum Beispiel dann eben da habe ich zwei Kinder schon gehabt, das war ein Skano. Die habe ich da mitgehabt, Frau und Kinder. Wusste natürlich dann, wenn sie auf den Wettkampf vorbereitet ist, wenn du mal alleine unterwegs bist, hast du andere, hast du ein Ritual einfach, was du machst. Ne? Und das ist dann nur, wenn sowas, da musst du immer schauen, abwiegen, was tue ich jetzt. Gell? Das ist also so schwieriger gewesen. Da waren natürlich auch so viele Leute da, was ich zuschauen gekommen sind, ob es jetzt von meiner Arbeit war, ganzer 50er Bus vorher oder mein Vater hat das erste Mal zugeschaut beim Judo, weil er in Österreich war, oder einfach so ein Riesending und hat alles aufgebaut auf mich, dass ich dort Europameister werde. Gell? Und das war der Riesendruck natürlich. Und war schon ganz eine spezielle Geschichte, daher war das letztendlich auch die schönste Geschichte für mich, weil dann natürlich alle Freunde, alle Bekannten, alle Verwandten, alle Neues dann gleich vor Ort war, wie ich es gewonnen gehabt habe. Aber bis zum Sieg war es ein schwieriger Tag. Also, weil es für mich sehr belastend, so jetzt einmal, ja. Aber ich denke, ich dann voll schön. Ja. Sind Sie das eigentlich wohl so Tänker, wie die Paralympics? Weil einfach der Druck dort am extremsten war.
Treten.
Paralympics sind natürlich ein Highlight, klar. Aber, sag jetzt mal, irgendwo in Amerika oder so, einen Kampf verlieren ist nicht so schlimm wie vor 1000 Leuten in der Halle, die was alle auf die sitzen. Also, ist es leichter, sag ich mal.
Du bist selber ja auch Judo-Trainer. Was muss eigentlich so ein Sportler mitbringen, um so erfolgreich zu werden wie du?
Ja, du brauchst ein Durchhaltevermögen. Und du darfst nicht mehr aufgeben. Du musst einfach hartnäckig sein, musst an deiner Sache arbeiten und du musst immer wieder aufstehen. So, im Judo heißt es immer, du kannst verlieren. Und wenn du kämpfst, kannst du verlieren. Wenn du nicht kämpfst, hast du schon verloren. Und ich denke mal, du musst nicht einfach an deiner Sache arbeiten und wirst dich für einen verlorenen Kampf also nicht gleich mal so zurückhauen lassen, sondern es kommt eh immer wieder alles zurück und man muss halt kontinuierlich arbeiten und mit der Zeit reift alles und dann kommen auch die Erfolge. Aber das, die Leute, die ins Judo kommen und glauben, sie können in einem halben Jahr, oder in einem Jahr Judo, ja, die hören recht schnell wieder auf, dann einfach drauf kommen, dass das nicht so ist. Das ist ein längerer Prozess und das braucht eben einfach so Zeit.
Gibt es einen Unterschied eigentlich zu Nicht-Behinderten-Judo und Behinderten-Judo?
Ist eigentlich gar keiner. Man, auf den Matten direkt ja, auf den Judomatten, weil dann versteht sich näher beieinander beim Behinderten-Judo, weil man sich ja schon direkt anfasst und dann erst Kämpfen anfängt. Und beim Nicht-Behinderten-Judo steht man halt 4 Meter auseinander und der Kampf ist eröffnet. Dort, von da weg ist eigentlich kein Unterschied mehr.
Dir zu Ehren, da gibt's ja einen Walter-Hahnl-Platz in Geil-Neukirchen. Was bedeutet dir das?
Ja, eigentlich sehr viel, weil die meisten Straßen, wenn man so anschaut, Plätze, was es so gibt, eigentlich nur noch von Sturmeleuten benannt sind. Und ich habe jetzt schon 20 Jahre einen Platz vor meiner Haustür, mehr oder weniger, also zwei Plätze eigentlich, diese Dame.
Ja.
Parkplatz, weil was man Gemeinde gespendet hat und der Sportplatz dran an, weil was ich von Asphy gekriegt habe.
Ja.
Das freut mich schon, also das ist schon schön. Aber nichts hab davon, so letztes Mal, ja. Aber ich hab's nicht noch, weil ich lebe, so letztes Mal, mir erst angeschoren bin. Und dann irgendwie fragen muss, wer ist der Walter Hahn, wenn ich nochmal, was der so,
ja.
Wie man heute durch irgendwelche Straßen gehe und dann ein bisschen Namen lesen, so, wer war das eigentlich? Ja. Wie ist das gemacht worden, ist dann angeschoren worden.
Das ist eigentlich schön. Finde ich ziemlich cool mit den Straßen, weil wir gehen auch immer in Wien durch die Straßen und denken uns, ah, wer war das? Ah, ja, genau.
Ja, genau. Und ich habe jetzt in keiner Kirche oft einmal geschaut und da auch schon wieder mal recherchiert, wer war diese? Ja.
Da muss ich mal nach Geil-Neukirchen kommen. Deine Frau und die zwei Kinder, die haben bestimmt auch sehr oft auf die verzichten müssen. Wie stehen sie denn zu Judo?
Ja, sehr viel verzichten müssen auf mich. Aber ich sag, ich habe Gott sei Dank der Zeit, wo ich so viel unterwegs war, auch Arbeit gehabt, dass man sehr viel möglich gehabt hat, sehr flexibel arbeiten hat können, dass ich auch für die Kinder viel Zeit habe. Ich habe einen Job gehabt, wo ich meistens erst am 3 nachmittags arbeiten angefangen habe, also vormittags viel Zeit gehabt, den ich gearbeitet habe, weil sie in den Kindergarten sind, gefangen sind. Und von daher habe ich schon sehr intensiv viel Zeit mit einer gehabt. Aber es war ja nur eine Einteilung gewesen. Natürlich habe ich dann einmal eineinhalb Stunden trainieren gehen lassen dazwischen oder so, aber das hat mich ganz gut eingeschränkt.
Und jetzt hast du eine kleine Enkelin, wirst du die dann irgendwann einmal zum Judo-Training bringen?
Ja, ich hoffe, dass sie mal mag. Meine Kinder auch probieren lassen, also mein Sohn macht immer noch Judo, meine Tochter hat nur eineinhalb Jahre Judo gemacht. Mhm. Ich habe ein bisschen zu Spaß gemacht, aber ich hoffe, dass die Enkelin schon gefällt. Aber sie hat auch alle anderen, also ganz egal, was sie machen möchten, mir ist immer wichtig, dass Kinder irgendwo in einem Verein sind, irgendwo dabei sind, ob es jetzt Musik ist oder ein Judo-Verein oder Feuerwehr oder Pfadfinder Judo ist, mache ich insofern lieber, weil dann kann ich meine Freizeit gerne verbringen, wo ich mein Hobby habe.
Ja.
Wenn es bei einem anderen Ding sind, dann habe ich es halt nicht so dabei. Ja. Oder so sieht es halt dann natürlich. Im Verein, wenn ich noch hinfahren, sie sind automatisch auch mit, dann habe ich es halt einfach mehr.
Genau, vor allem auch in kleine Ortschaft und so, da ist wirklich der Verein eigentlich so das, was das den Ort am Leben haltet.
Ja, sicher so, ja.
Wir haben schon einiges angesprochen. Jetzt wollte ich aber trotzdem nochmal von dir wissen, wie anstrengend ist es wirklich als Judoka vor Ankunft die ganzen Medientermine zu haben?
Es ist, unmittelbar vor Ankunft ist natürlich ganz schlecht. Was auch natürlich störend ist, die uns direkt bei, wenn ich so noch den ersten Kampf gerade von der Matten überkomme, dann wollen die ein Interview haben und ich will mir weich, wie man eigentlich den Gegner anschauen, was ich dann habe, weil der gerade noch nie kämpft, ja, wenn ich das nächstes habe. Und ich will mich eigentlich vorbereiten auf den nächsten Kampf. Da passt es halt überhaupt nicht, sage ich ja. Aber natürlich, die wollen natürlich gleich ein paar Worte haben und das habe ich meistens ganz, ganz kurz gehalten und habe geschaut, dass ich meine Sachen mache. Also, nachher ist es okay, aber während dem Wettkampf ist, ja, ich verstehe jetzt oft auch die Sportler, wenn das so ist, und die einfach da vorbeigehen, auch beim Mikrofon und so, und ja, Sachen machen, weil die sind erst in einer halben Stunde wieder auf dem Matten und so wieder, da wieder gut vorbereitet sind.
Wir haben das jetzt eh sehr oft gesehen bei den Olympischen Spielen, dass die Judoka da gestanden sind, nicht gewusst haben, was sie wirklich sagen sollen, und dann hat man halt fünfmal hintereinander gehört, ich habe keine Worte dafür und man weiß nie, mit welchen Emotionen die gerade zu kämpfen haben. Das ist schon schwierig.
Ja, es ist natürlich also unmittelbar noch ein Wettkampf, sag ich mal, ist natürlich auch, dass so viele Eindrücke da sind und dass du oft schwer tust, wie soll ich es nicht beschreiben, also es ist nur Wahnsinn, es ist nur ja, was da gerade passiert ist und was mir gelungen ist gerade. Es ist halt schwer zu beschreiben oft, es ist halt oft ein Tag später, ist es einfach einfacher. Und aber wie gesagt, nach dem Wettkampf ist alles einfacher als wir während zwischen die Kämpfe. Das ist für alle, glaube ich, sehr belastend, weil jeder in seinem Fokus ist. Ja. Der sehr rein ist, auch wenn du fertig bist, ja, wenn du wieder ausgeschrieben bist oder wenn du gewonnen hast. Du bist doch eh so ein Ding. Gut, dass es gibt, sage ich jetzt mal, weil man jede Medienschicht, was schreibt über Sport oder speziell über deinen Sport, wenn du machst, gut und interessant und wichtig ist, ja. Das bringt uns auch Leute, das bringt uns Mitglieder, das ist, darum ist gut, glaube ich, wenn wir jetzt diese Olympischen Spiele da erinnern, sicher gut für den Nachwuchs im Judo-Bereich, ja. Wenn jetzt anfängt ein Kurs startet, ich glaube, der Zulauf wieder größer wird, oder ja, oder manche sich wieder Vorbilder nehmen, also dann, was das jetzt, zum Beispiel Bora für die Schamil, der ist, öfter mal bei mir im Training, ja. Und viele junge Leute von mir kennen den vom Training, ja. Und dann sagen, na, der hat das jetzt geschafft, das kommt ihr vielleicht sogar auch schaffen, ja.
Genau.
Der hat doch was trainiert, mit mir trainiert sogar vielleicht, ja. Also. Und ich glaube, dass man jetzt schon, und so solche Sachen brauchen auch Medien, dass die dann auch, dass die Leute ins Fernsehen kommen, dass die im Radio sind, Publik ist das Ganze und Judo in den Medien ist es. Und auch für unseren Sport, da darf man wieder noch gut spielen.
Gibt's.
Ja, stärker werden vielleicht sogar.
Ja. Gibt's eigentlich auch etwas, das du von den ganzen Interviews gelernt hast?
Was ich von den ganzen Interviews gelernt habe, das ist, dass ich, wenn ich verstehen darf und wenn man immer so sehen muss, wie ich bin, ganz normal war, ja, was anderes weißt du, was ich jetzt anders drauf. Und, weiß ich nicht, oder ja, ich muss irgendwie Hochdeutsch jetzt ein bisschen aufwachen. Ich werde nie wieder Hochdeutsch reden, glaube ich, beim Interview, weil das nicht, weil ich nicht gut kommt und das tue ich nicht kann.
Da sind wir schon zu zweit.
Ja, authentisch bleiben.
Wie sollte denn eigentlich im Behindertensport berichtet werden? Gibt's da Wörter oder Sachen, wo du da denkst, das ist ein totales No-Go?
Ich glaube, dass sich die meisten Leute ist einfach zu viel Gedanken machen, weil Behinderten selber, die sehen das gar nicht so tragisch. Man versucht oft so, für mich ist am schlimmsten eigentlich, wenn man versucht, für Behinderung oder für behinderten Menschen oder so, ein anderes Wort zu suchen, weil Behinderung irgendwie für manche diskriminierend ist. Ich finde das überhaupt nicht so. Ich finde es viel blöder, wenn man sagt, das gibt doch so andere Namen halt, so wie schwer eingeschränkt oder der ist verhaltenskreativ oder der ist einfach andere Namen sucht, statt dass man sagt, der ist einfach behindert. Ja. Der hat einfach, der ist blind oder der ist gehörlos oder der ist querschnittgelähmt und mit dem kann, glaube ich, jeder umgehen, was das hat. Ja. Das ist überhaupt kein Ding nicht. Und das so, wenn man so mit so Sandpfützchen angegriffen wird und so, oder so irgendwie, das ist, glaube ich, für die Leute viel mehr Verarsche, als wenn man es ganz normal sagt oder ganz normal redet. Ich habe auch gleich, darf ich dich fragen, was hast du mit den Augen? So, die natürlich erst mal fragen, was da für Geheimnisse. Interessiert mich natürlich jeden, wenn man sieht, dass er da sitzt und dann hält sich diese Zeitung auf 13 Meter zu, dass er lesen kann, dann würde mich interessieren, was hat der vielleicht. Ja. Ja. Ich bin lieber erfragt, dass mir vermutet irgendwas und weiß aber nicht.
Es ist auch so schwierig, weil heutzutage alles so übersensibel ist, auf alles, da traut man sich oft gar nicht mehr etwas zu sagen.
Nein, ich glaube einfach, dass es so ein bisschen ist, dass man ganz normal darüber redet und die Leute sind, glaube ich, ohne was so eine Behinderung haben, was viele auch immer, können meistens sehr gut umgehen damit. Ich glaube, dass eben die unter Anführungszeichen Nichtbehinderten mehr Probleme damit haben, über das zu reden oder zu schreiben oder so, ist wie der Behinderte selber. Also, das hilft ja nicht so. Ich sehe mich, ich weiß schon, dass ich Behinderung habe, aber ich sehe mich nicht als behindert, weil ich kann nicht alles machen, was ich mit Auto fahren kann.
Ja. Dann, das ist ein schöner Abschluss. Dann möchte ich mich nur noch bei dir bedanken für das tolle Interview und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht mal in Kärnten.
Ja, war natürlich schön.
Das war unser Paralympics-Monat. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Falls jemand Tipps hat, wie man in guter Qualität Telefoninterviews aufnehmen kann, dann schreibt mir bitte, entweder über die Social-Media-Plattformen auf Facebook oder Instagram oder per Mail unschlagbar.ehrlich@gmail.com. Nächste Woche geht's weiter mit dem Fight Report und ausnahmsweise mit einem Überraschungsgast aus New York. Wer das ist und um was es gehen wird, erfährt ihr nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe, passt auf euch auf und bleibt unschlagbar ehrlich.